Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Heute erfahrt ihr im zweiten Teil des Podcast-Interviews mit Dirk Steffens mehr über seinen Podcast Die Kettenreaktion, den er mit seiner Frau zusammen aufnimmt. Mit Kettenreaktionen erklärt er uns wissenschaftliche Zusammenhänge sehr einfach, sodass man es versteht und häufig mit ganz anderen Augen sieht. Ebenfalls sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, positive Geschichten zu erzählen und dass Optimismus die einzige Option in Zeiten von Krisen ist. All dies erfahrt ihr in diesem Podcast-Interview nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Wir gehen einmal rüber zu Ihrem Podcast, zu Kettenreaktionen, den Sie mit Ihrer Frau zusammen machen. Erklären Sie zusammen wissenschaftliche Zusammenhänge sehr einfach und bildlich, sodass jeder diese versteht. Vor einigen Wochen hatten Sie das Thema Ozonloch. Und dies erläutert so, dass wir verstanden haben, wie wichtig es ist, was das Narrativ, die Erklärung ausgemacht hat. Wenn wir das jetzt einmal transferieren in Richtung Klimawandel, können Sie unseren Hörern einmal kurz erstmal zusammenfassen, was war denn das Problem mit dem Ozonloch, wie die Menschheit durch die richtige Wortwahl das Problem verstanden hat, an einem Strang gezogen hat und das Problem gelöst hat?
Ja, muss man sagen. Also wir hatten Mitte der 80er Jahre und da war ich ja schon da auf dieser Welt, wäre die Welt, so wie wir sie kennen, fast untergegangen. Das ist keine Übertreibung. Also kurz die geophysikalische Erklärung dazu. In unserer Atmosphäre gibt es halt Ozon und Ozon, das Molekül blockt einen Großteil der schädlichen Weltraumstrahlung, UV-Strahlung ab. Wenn es zu viel Strahlung gibt, dann zerschießt diese UV-Strahlung unser Erbgut, unsere DNA. Und nicht nur die DNA von Menschen, sondern auch die von Getreide, von Kühen oder von Elefanten. Also das macht das Leben kaputt auf der Erde. Mhm. Und ohne Ozon könnte es, so wie wir es zumindest kennen, kein Leben auf diesem Planeten geben. Das muss man, zumindest nicht auf Land, das muss man sich klar machen. Also wir standen tatsächlich am Rande des Abgrunds, am Rande eines Massensterbens. Warum? Weil Fluor, Chlor, Kohlenwasserstoffe, FCKW, in die Atmosphäre, menschengemachte Stoffe, in die Atmosphäre abgegeben wurden. Wofür haben wir das benutzt? Als Treibmittel in Kühlschränken. Mhm. Ja? Und vor allen Dingen, auch daran kann ich mich erinnern, meine Mutter hatte auch so eine Helmfrisur, so Ende der 70er Jahre, das Haarspray. Ja. Und da war FCKW als Treibmittel drin, also in Kühlschränken und Spraydosen zum Beispiel. Gab noch viele andere Anwendungen, aber das sind die zwei populärsten. Und dann haben Anfang der 80er Jahre ein paar NASA-Wissenschaftler über der Antarktis, weil die Winde und die Temperaturbedingungen die Ausdünnung des Ozons dort noch begünstigt haben, das sogenannte Ozonloch gefunden. Das hieß aber noch nicht Loch, sondern man hat einfach festgestellt, da ist ganz wenig Ozon. Mhm. Und in der Antarktis war dann die UV-Strahlung auch schon bedenklich hoch. Mhm. Und dann haben die diese Ergebnisse kommuniziert, aber erst als einer das bei einem Vortrag dann Ozonloch genannt hat. Natürlich ist das kein Loch. Mhm. Da war kein Loch in der Atmosphäre, sondern da war ein Stoff weniger in der Atmosphäre, der vorher mehr da war. Das ist natürlich kein Loch, aber das Loch war so eine schöne, dramatische Beschreibung. Dann hatte man plötzlich Öffentlichkeit und dann kamen zwei Leute ins Spiel, das unglaublichste Ökopaar in der Geschichte der Ökologie, die man gar nicht so mit Umweltschutz verbindet, nämlich Margaret Thatcher und Ronald Reagan, also zwei erzkonservative Knochen, der Cowboy im Weißen Haus und die eiserne Lady. Man muss dazu wissen, Margaret Thatcher war beruflich, ihr beruflicher Hintergrund war Chemikerin. Und zwar, so wie ich es heute so nachlese, wohl offenbar eine sehr begabte, talentierte Chemikerin. Die Frau war klug. Und Ronald Reagan war vielleicht ein nicht so klug, aber er war ein sehr emotionaler, charismatischer Mensch. Und der ging gerne mit seiner Frau Nancy ausreiten in Kalifornien und hatte Krebs, Hautkrebs auf der Nase. Und Nancy hatte auch Hautkrebs. Und also der eine hat es gefühlt und die andere hat es verstanden. Und gemeinsam haben diese beiden politisch die Initiative ergriffen. Und dann wurden innerhalb weniger Jahre die FCKW erst minimiert und dann verbannt, durch andere Stoffe ersetzt. Und so konnte der Weltuntergang abgewendet werden. Und tatsächlich dieses Jahr gab es die schöne Nachricht, dass wir jetzt absehen können, dass das Ozonloch, das kein Loch ist, aber das Ozonloch sich wieder schließt. Also das war eins dieser Geosysteme, mit denen wir angefangen haben, wie Süßwasser oder Artensterben, was man braucht, damit wir hier leben können. Und das ist ein Ding, das war mal tief im roten Bereich, also lebensbedrohend, das ist jetzt wieder im grünen. Und deshalb ist das alles eine Blaupause dafür, wie wir zum Beispiel mit der Klimakrise umgehen können. Es gab das Abkommen von Montreal, wo die Verwendung von ozonzerstörenden Stoffen eben beschlossen wurde, nicht mehr fortzusetzen. Und so ähnlich könnte man auf internationaler Ebene auch mit dem Klimawandel verfahren. Das Montreal-Abkommen ist das einzige in der Geschichte, das, glaube ich, alle UN-Staaten ratifiziert haben, das erfolgreichste Umweltabkommen in der Geschichte der Menschheit. Und genau so kann man auch die Klimakrise lösen.
Wie müssten wir das jetzt beschreiben? Also ich habe zu der Veranstaltung heute Abend in meinem Podcast hat ein Gewinnspiel gemacht und die Hörer gebeten, beschreibt doch einmal den Klimawandel. Eine Kundin hat das ganz, ganz toll sogar aufs Haus transferiert. Das würde ich zur Anmoderation heute Abend einmal vorlesen, weil mich das sehr, sehr beeindruckt hat, wie viel Gedanken sie sich gemacht hat. Was müssten wir tun, um das jetzt einmal für den Klimawandel zu formulieren? Oder andersrum, was wäre Ihr Narrativ, um die Menschen für den Klimawandel dort aufzuwecken?
Es ist ein bisschen komplex.
Leider.
Weil es eben, so ehrlich muss man sein, es gibt auf so komplexe Problemstellungen keine einfachen Antworten. Also man kann jetzt nicht ganz wie beim Ozon sagen, wir verbieten einen Stoff und dann ist alles gut. CO2 zu verbieten wäre natürlich rein physikalisch der richtige Weg, aber es ist praktisch nicht möglich, weil wir einfach so, wie wir leben und unsere Zivilisation gestaltet haben, CO2 produzieren werden. Aber, und jetzt kommt wieder die bessere Nachricht, wir haben nicht eine große Stellschraube, um das Problem zu lösen, sondern 1 Million kleine. Mhm. Und die Geschichte, das Narrativ ist, wir müssen all diese Stellschrauben drehen. Das hört sich erstmal problematisch an, ist aber am Ende eine gute Nachricht. Denn das heißt, wir hängen nicht von dem einen Präsidenten, der einen Regierung, dem einen Beschluss ab, sondern jeder und jede kann etwas tun. Sie haben in Ihrem Unternehmen zum Beispiel die Dienstfahrzeuge auf Elektromobilität umgestellt. Was immer man über E-Autos denkt, völlig egal, aber Sie haben das gemacht, weil Sie glauben, das ist für Sie vernünftig und macht für Sie Sinn. Und das ist die Haltung, um die es geht. Jeder und jede muss gucken, was macht in meinem Leben Sinn. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Wir sind hier in einer eher ländlichen Region und ich weiß das selber, ich wohne in einem kleinen Dorf ebenfalls. Da braucht man ein Auto. Wenn ich mitten in Hamburg oder mitten in Berlin wohne, brauche ich kein Auto. Deshalb sind pauschale Aussagen wie Autofahren ist doof, doof. Aber die pauschale Aussage, Autofahren muss sein, ist auch doof. Ja. Man muss immer gucken, was kann ich tun und nicht warten, dass jemand anderes was macht. Meine Frau und ich haben vor ein paar Monaten angefangen, jeden Tag ein Stück Müll aufzusammeln. Also das bringt natürlich im globalen Zusammenhang genau gar nichts. Also ob ich jetzt jeden Tag irgendwo einen Joghurtbecher aufsammle und dann den Müll schmeiße oder nicht, verändert am Zustand dieser Welt nichts. Oder zumindest nichts Messbares. Aber in meinem Kopf verändert es viel. Und im Kopf meiner Frau. Neulich habe ich sogar einen unserer 12-jährigen Jungs beobachtet, wie er auch was aufgesammelt hat. Ich habe es ihm natürlich nicht gesagt, ne? Denn Pubertät beginnt. Wenn ich dem sagen würde, hast du gut gemacht, würde der sofort aufhören damit. Alles, was Papa gut findet, ist uncool.
Ja, gerade in der Zeit,
ja. Ja, genau. Also so, aber und es gibt das, das ist jetzt nicht nur so esoterisches Gelaber. Ich zitiere jetzt mal den Biologen Io Bilzen, einen der bekanntesten Biologen dieses Jahrhunderts, kann man wohl sagen. Der war ursprünglich mal Ameisenforscher. Und der hat eben das Prinzip beschrieben, warum viele kleine Handlungen für den Wandel wichtiger sind als wenige große. Wir brauchen nicht den einen Umwelthelden oder die Heldin, die uns erlöst, sondern alle selber tun, was möglich ist. Wenn man Ameisen erforscht, dann sind das ja Millionen Tiere, die so rumwabern und man sieht dieses Gewusel. Man hat das Gefühl, das sei ja völlig unorganisiert und die seien irgendwie willenlos. Und die einzelne Ameise könnte jetzt gar nichts bestimmen, die einzelne normale Ameise. Aber die Forschung zeigt ganz klar, ab und zu schlägt mal eine Ameise einen anderen Weg ein. Und dann laufen immer gleich Hunderte oder Tausende hinterher. Das ist eine biologische Tatsache. Und aus der Psychologie auf uns Menschen übertragen, funktioniert das genauso. Wir dürfen nicht unterschätzen, welche Wirkung beispielhaftes Handeln hat. Man macht ja auch mal Blödsinn. Dann haben halt ein paar hundert Leute was Blödes gemacht. Aber dieser Try and Error, dieses ständige Versuchen, nach Lösungen suchen, ne? In ihrem Unternehmen, im Bauunternehmen. Jemand anders ist vielleicht bei einer Sparkasse und kann sagen, hierfür geben wir einen Kredit oder nicht. Der Dritte ist vielleicht in der Landwirtschaft und kann was über Fruchtfolgen oder über die Verwendung von Chemie in der Landwirtschaft. Also jeder kann in seinem Bereich ein bisschen was machen. Und darum geht es. Und das ist eine sensationelle Nachricht, weil das heißt, dass niemand machtlos ist. Und wir haben ja gerade alle so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Ne? Mhm. Ich drehe zu Hause eine Energiesparlampe rein und in China gehen alle zwei Wochen neues Kohlekraftwerk ans Netz. Ist ja albern. So fühlt sich die Welt doch an, seien wir doch ehrlich. Wir fühlen uns machtlos. Ja. Aber durch dieses Müllaufsammeln habe ich mir wieder klar gemacht, ich kann ein bisschen was machen. Ja. Und dann kann man ja sagen, wieso, ich bin doch nur einer von 8 Milliarden, das bringt doch nichts. Aber ich sehe die Welt andersrum. Ich sage, zusammen sind wir 8 Milliarden und dann können wir alles tun.
Und Sie haben das in Ihrem Buch ja schon geschrieben, wir haben halt überall eine Stimme für. Wir haben eine Stimme, welche Entscheidung wir im Supermarkt treffen. Wir haben eine politische Stimme. Bei uns ist die einfachste Stimme und für mich der größte Hebel, den jeder machen kann, der Wahl seines Stromanbieters. Wähle ich einen Ökostromanbieter oder wähle ich den Standardstromtarif? Dadurch, dass wir so ziemlich alles elektrifiziert haben, bei den neuen Häusern ist ja durch Wärmepumpe nur strombasiert, dann haben wir zukünftig alle ein Elektroauto. Und das ist ein Riesenhebel. Wo kommt der Strom überhaupt her? Und wenn alle auf einmal sagen würden, wir wollen nur noch Ökostrom, dann müsste der Markt das bieten.
Und der wird dann auch billiger. Denn was ja immer, ich sage jetzt noch dreimal immer kommt, es wird versucht, das Ökologische und Soziale gegen das Finanzielle auszuspielen. Ja. Also es kommt immer gleich das Argument, ja, das können sich ja nicht alle leisten. Mhm. Jetzt sagen wir mal kurz ganz ehrlich, nicht emotional, sondern sachlich ehrlich. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist nicht arm. Die Mehrheit ist nicht arm. Also wir sprechen jetzt mal darüber, die Mehrheit könnte es sich sehr wohl leisten. Das ist eine Wahrheit. Sie will es nur nicht, oder viele wollen es nicht, und benutzen das finanzielle Argument als Ausrede. Na, das mache ich auch bei Sachen, die mir unbequem sind. Wenn ich irgendwas partout nicht will, dann sage ich, habe ich das Gefühl, ganz aufrichtig, ich kann es mir nicht leisten, aber natürlich könnten wir. Und dann gehört natürlich auch zur Wahrheit, wenn viele Ökostrom beziehen, wird der natürlich billiger. Wir leben in einer Marktwirtschaft, im Kapitalismus. So funktioniert das da. Ja, ist die Nachfrage groß, wird die Produktion massenhaft, wird das Produkt meistens etwas preiswerter.
Und Ökostrom kann sich echt jeder leisten. Bei uns regional ist er sogar günstiger als der Grundtarif. So. Und selbst wenn er 2, 3, maximal 5 Euro im Monat mehr kosten würde, das kann sich jeder leisten.
Und nochmal, muss man ja nochmal anfügen, wir haben von Jens schon gesagt, über 60% des Stroms aus Deutschland waren im vergangenen Jahr schon aus der Heimatquellen. Und Wind- und Sonnenenergie sind die beiden preiswertesten Energiequellen, die wir haben. Das ist deutlich preiswerter als Kohle und viel, 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 viel preiswerter als Atomstrom. Ja.
Sie haben zu diesem Thema mehrere Bücher geschrieben. Gerade eben ist Ihr neuestes Buch, Hoffnungslos optimistisch, rausgekommen. Was hat es mit dem Titel auf sich und warum ist Optimismus so wichtig im Kampf gegen den Klimawandel?
Also Optimismus ist eine Haltung, die man natürlich entwickeln muss. Wir haben das ja gerade schon angesprochen, es ist ein Gefühl der Machtlosigkeit, ubiquitär. Also viele von uns, und ich habe das auch manchmal, ich kann auch schon keine Klimadokus mehr sehen, weil es einfach zu viele schlechte Nachrichten gibt. Also es frustet dermaßen und keiner von uns hat Lust oder kann es auch aushalten, den ganzen Tag nur zu hören, du sollst keine Wurst mehr essen, du sollst kein Auto mehr fahren, du sollst nicht mehr in Urlaub fliegen, du sollst dieses und jenes, dann sollst du dir eine Wärmepumpe einbauen. Und
das ist ganz gut, das sollte man tun.
Ja, sollte man ja auch alles tun, nur die Menge der Nachrichten. Ja. Diese Nachrichten sind ja alle wahr. Ja. Aber in der Menge unerträglich.
Ja. Und immer mit dem gehobenen Zeigefinger.
Genau, und dann noch mit dem erhobenen Zeigefinger. Und ich bin gebürtiger Norddeutscher, wir sind Dickköpfe. Ich mag das überhaupt nicht, wenn andere glauben, sie könnten mir vorschreiben, was ich machen soll. Deshalb bin ich, obwohl Klimaschützer, fand ich das, was die Klimakleber gemacht haben, ganz, ganz, ganz doof. Ja. Die haben dem Klimaschutz geschadet, weil es Klugscheißer waren und keine Menschen, die wirklich durch gesellschaftlichen Wandel Fortschritt erzielen wollten. Das ist aber das, was wir brauchen. Optimismus ist eine Haltung. Also ich stehe morgens auf und habe schlechte Laune. Was mache ich dann? Da gibt es eine schöne Anekdote von dem ehemaligen Kommandeur der US Navy SEALs, dieser ganz harten Eliteeinheit. Und der hat mal eine Rede gehalten an der Uni und wurde gefragt, wie kann ich im Leben was erreichen? Also wie kann ich? Ne? Der war Kommandeur dieser Eliteeinheit. Und er sagte, naja, ich stehe morgens auf und dann mache ich mein Bett. Das hört sich total albern an, aber was er damit wirklich erzählt ist, egal wie es mir geht, ich mache diese eine kleine Sache, von der ich weiß, dass ich sie schaffen kann. Und dann habe ich sie geschafft und dann stehe ich da und dann habe ich die erste Sache geschafft. Und wenn ich eine Sache geschafft habe, dann habe ich meinem Tag schon so ein bisschen Struktur gegeben. Das heißt, ich habe mein Leben mehr oder weniger im Griff. Mhm. Und wenn ich mich zum Frühstück hinsetze, weiß ich, ich kann was machen. Und nach dem Bett machen kann ich ja, wenn ich eine kleine Sache geschafft habe, vielleicht schaffe ich ja noch eine zweite. Hm. Möglicherweise sogar eine dritte oder vielleicht eine große sogar. Hm. Also, und diese Haltung, nicht rumheulen, nicht pessimistisch sein, nicht immer nur anderen die Schuld geben, sondern sagen, ja, wir haben große Probleme. Ja, es ist schwer. Ehrlich sein. Nicht schönreden. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Optimismus hat absolut nichts mit Naivität und Schönreden zu tun, sondern die knallharte Analyse. Wo stehen wir? Was sind unsere Probleme? Aber dann überlegen, was kann ich tun? Das ist der entscheidende Punkt beim Optimismus. Was kann ich tun? Und ich bin davon überzeugt, dass sich das Leben auch schlicht besser anfühlt. Auch das kann man ja medizinisch, psychologisch inzwischen nachweisen. Menschen, die immer nur pessimistisch sind, denen geht es schlechter, die werden häufiger krank. Das ist keine gute Sache.
Und Lebenserwartung ist kürzer.
Lebenserwartung kürzer und es ist auch undemokratisch. Denn man muss sich ja noch mal, um mal ein klein bisschen politisch-philosophisch zu werden, die Grundidee von Demokratie ist, dass jeder und jede mitwirken kann. Und man wirkt nur irgendwo mit, wenn man das Gefühl hat, dass man auch etwas bewirken kann. Das heißt, dass man Einfluss auf die Zukunft hat. Und wenn ich von vornherein der Meinung bin, alles ist scheiße, alles wird immer schlimmer, es ist ja sowieso sinnlos, dann muss ich auch nicht zur Wahl gehen, dann muss ich mich nicht im ehrenamtlichen Fußballverein engagieren, dann muss ich meinen Müll auch nicht mehr aufsammeln, dann muss ich im Grunde noch nicht mal mehr aufstehen, weil dann alles sinnlos ist. Und das heißt, dass Pessimismus im Grunde eine Quelle undemokratischen Verhaltens ist. Man muss Optimist sein, um zur Wahl zu gehen, weil man ja glaubt, dass man mit seinem Kreuz irgendwas bewirkt, sonst geht man ja nicht hin. Mhm. Ne? Und das ist eben ganz wichtig. Das ist für mich Optimismus.
Auf dem Titel des Buches befindet sich ein Bild von Banksy. Ich halte es nochmal in die Kamera. Der Blumenwerfer. Warum haben Sie gerade dieses Bild für den Titel gewählt und was bedeutet Ihnen der Künstler Banksy?
Also zum einen muss man sagen, wenn ich zu Hause bei mir am Tisch sitze und so schreibe und den Blick so hebe, dann gucke ich auf einen Banksy, auf genau den Banksy, der bei uns in groß an der Wand klebt. Also ich habe den immer vor mir gehabt beim Schreiben. Und das Original, muss man wissen, das ist in einem kleinen Beit Zahur, ein kleiner Ort in der Nähe von Bethlehem, also in Palästinensergebiet, Grenze Israel, Palästinensergebiet, ganz schwierige, ewig umkämpfte Region. Und da gibt es eine Mauer. Die Deutschen haben ja auch schlechte Erfahrungen mit Mauern gemacht. Da gibt es eine Mauer. Die Israelis sagen, was ich verstehen kann, das ist ein Antiterrorwall, wir wollen die Terroristen raushalten. Die Palästinenser sagen, was ich auch verstehen kann, das ist so eine Art Apartheidsmauer. Ja. Wir werden eingesperrt. Also für beide ist es eigentlich schlimm. Und genau in die Nähe dieser Mauer hat Banksy, das ist ein Graffiti-Künstler, diesen Blumenwerfer gemalt. Und das ist im Grunde ein palästinensischer Intifada-Widerstandskämpfer. Normalerweise wirft er Steine oder Molotow-Cocktails oder irgendwas Fieses jedenfalls auf israelische Soldaten. Aber der hier wirft Blumen. Und dieser Bruch in der Erwartung, das ist genau das, worum es geht. Also ja, wir können wie das Kaninchen auf die Schlange können wir auf unsere Probleme gucken und alles immer gleich machen. Die sind böse, wir bekämpfen die. Die sind böse, wir bekämpfen die. Du hast angefangen, nein, du hast das vorher gemacht, du hast das vorher gemacht. Und so kommt man aus einem Konflikt nie raus. Aber wenn einer mal diese Kette bricht und sagt, so jetzt mal Schluss hiermit, wir rechnen auf, wer hier der Böseste ist und angefangen hat, ich werfe jetzt mal Blumen. Das ist genau die optimistische Haltung, um die es mir geht. Und das kann man auch in Sachen Klimaschutz machen und Artensterben und einfach mal schlechte Laune Novembertage. Also man kann einfach mal, ja, es ist dunkel in Norddeutschland, draußen regnet es, es ist kalt, ne? Ja. Mein Chef nervt mich, ich habe Magenschmerzen und zum Zahnarzt muss ich auch, es ist ein scheiß Tag, ne?
Ja.
Aber besser als kein Tag.
Geben Sie uns zum Abschluss doch einmal einen kleinen Blumenstrauß an guten Ideen, die Ihnen in den letzten Jahren Hoffnung gemacht haben und die umgesetzt
wurden. Wie viele Tage Zeit haben Sie denn?
Wenn Sie drei Sachen sagen, wird uns das reichen.
Also eine Meldung, die mich gerade gefreut hat. Wir haben weltweit im ersten Halbjahr 2025 weltweit zum ersten Mal mehr Strom aus Wind und Sonne produziert als aus Kohle.
Ja.
Das ist sensationell. Übrigens im Urland, wo ich gerade bei Kohle bin, im Urland der Industrialisierung in Großbritannien hat man vor kurzem das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Ja. Man muss sich erinnern, noch in den 1950er Jahren gab es in London mal an einem einzigen Wochenende 12.000 Tote durch Smog. 12.000 an einem Wochenende. Heute ist die Luftqualität in London wieder so ungefähr so gut wie vor 200, 250 Jahren. Oder eine wunderbare Tagesschau-Meldung, die ich sehr, sehr, sehr gerne wiedergebe, auch aus diesem Jahr. Deutschland hat im Jahr 2024, Deutschland, unser Land, hat im Jahr 2024 zum allerersten Mal alle Kriterien für Luftreinheit erreicht. Alle. Ich wiederhole es nochmal.
Wahnsinn.
Alle. Und so kann ich jetzt ewig weiter erzählen. Es gibt so viele Ideen im Bau, in der Mobilität. Es gibt Unternehmen, die entwickeln inzwischen Solarpanels, die kann man bei Eisenbahnschienen so auf die Gleise legen, dazwischen, auf diese tote Fläche dazwischen. Ja. In Singapur gibt es eine neue Technik, da wird aus fallendem Regen Strom gemacht. In Japan gibt es Gehwege durch das Rübergehen der Passanten. Sie sehen, ich kann wirklich endlos.
Und das ist das Tolle. Also alle Sachen, die wir brauchen, haben wir erfunden. Wir müssen nicht noch was Neues erfinden. Wir müssen jetzt endlich ans Umsetzen kommen. Das ist das Entscheidende. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses Interview, für die guten Ideen, für die Hoffnung und für den Blumenstrauß, den Sie gerade geschmissen haben. Wir freuen uns unwahrscheinlich auf den heutigen Abend, auf den Living Planet Report. Und ich habe mir mal 3 Zitate aus Ihrem Buch rausgesucht, mit denen ich gerne diesen Podcast abschließen möchte, die auch gut zu dem passen, was wir besprochen haben. Johann Rockström: Wir kennen die Lösung, wir könnten sie umsetzen und sie würden eine bessere Zukunft bringen. Mehr Wohlstand, mehr Gerechtigkeit, mehr Gesundheit, mehr Sicherheit, stabilere Gesellschaften. Das ist doch ein geniales Zitat. Wir haben alles erfunden, wir müssen es jetzt endlich umsetzen und es bringt uns eine bessere Welt.
Und wer könnte dagegen sein?
Niemand.
Ja.
Jane Goodall, leider vor kurzem verstorben. Haben Sie sie einmal persönlich kennengelernt?
Nicht nur einmal. Wir waren 20 Jahre lang sehr eng befreundet. Ich habe sie regelmäßig besucht. Wir kannten uns wirklich gut. Und es ist todtraurig, dass diese Frau gestorben ist. Ja, todtraurig.
Sie hat eine unwahrscheinlich tolle Netflix-Doku gemacht, kurz vor ihrem Tod. Ich weiß nicht, ob Sie die schon gesehen haben, wo sie ihre letzten Worte an uns gibt. Das ist so das, womit ich meine eigenen Vorträge jetzt immer abschließe und darauf hinweise. Guckt euch das an, weil es auch so ermutigend ist. Und sie ja wirklich ihr ganzes Leben dafür gekämpft hat, aber Hoffnung gemacht hat. Und eins dieser Sätze aus wirklich der Doku, aus den letzten Worten ist: Was du tust, macht einen Unterschied. Und du musst entscheiden, welcher Unterschied das sein soll. Und das ist der Appell an uns alle. Jeder von uns kann etwas bewirken. Wir müssen uns nur entscheiden, was. Und das Letzte ist eigentlich das, was Sie gerade schon gesagt haben. Ich glaube, es ist ein afrikanisches Sprichwort, aber bitte korrigieren Sie mich. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.
Ja, ich glaube auch, dass das ein afrikanisches Sprichwort ist. Aber im Grunde egal, wo es herkommt, ist gut. Ja. Und es ist eben die Wahrheit. Und wenn man sich wenn ich das noch zum Abschluss kurz sagen darf, wenn man sich die großen Veränderungen in der Geschichte der Menschheit anguckt, also zum Beispiel sowas wie die Abschaffung der Sklaverei, eine irrsinnige Geschichte, denn seit es Geschichte gibt, gab es Sklaven. Bis vor kurzem, ne, wenn man sich die gesamte Geschichte der Menschheit anguckt, also nominell sind zumindest alle frei heute. Und hätte man jetzt, würden wir zwei mit einer Zeitmaschine ins Römische Reich zu Cäsar oder zu Kleopatra oder wo auch immer hinreisen und würden sagen, lass doch mal die Sklaven frei, dann würden die uns im Brustton der Überzeugung sagen, das geht bei unserer Wirtschaft nicht. Wandel braucht Zeit. Wir sind von denen abhängig. Wir haben das immer schon so gemacht. Das ist unsere Tradition. Lauter Argumente, die mir irgendwie bekannt vorkommen. Und es ist immer so, dass Menschen sagen, wenn eine große Veränderung angesprochen wird, das geht nicht. Das ist normal, wir haben diesen Reflex. Aber diese Argumentation, ohne Sklaven geht es nicht, war 5000 Jahre lang die Erzählung der Menschheit und die Rechtfertigung dafür, andere zu versklaven. Dann hat man irgendwann damit aufgehört und noch mal kurz nachdenken, sind wir seither wohlhabender geworden oder sind wir seither ärmer geworden? Ja? Also ganz vorsichtig, wenn jemand sagt, das haben wir so noch nie gemacht, das entspricht nicht den ökonomischen Gesetzen, das geht nicht. Ganz vorsichtig.
Ein ganz, ganz tolles Buch dazu, Hans Rosling, Factfulness.
Yes, ich, ganz toll,
finde ich auch. Wenn man richtig deprimiert ist, dann ist das Buch leider viel zu früh verstorben. Wäre toll, wenn es einen Nachfolger geben würde. Vielleicht schreibt er irgendwo etwas dazu. Aber wie viele tolle Beispiele, wie die Welt besser geworden ist und nicht schlechter. Und es gibt ja ganz, ganz viele nicht Gegenbeispiele, sondern es wird jeden Tag besser. Wir tun unseren Beitrag daran. Und liebe Hörer, wenn jeder von euch eine Kleinigkeit macht, so wie Sie es gerade gesagt haben, Müll sammeln, es gibt so viele tolle Sachen, dann werden wir zusammen was erreichen.
So.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dies war der zweite und letzte Teil des Podcast-Interviews mit Dirk Steffens. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich aus diesem Interview rausgegangen. Nach dem Interview haben wir zusammen in der Aula in Emlichheim uns seinen Living Planet Report anhören dürfen und fundiert, humorvoll die planetaren Grenzen besprochen. Wir sind durch die tiefste Höhle gegangen, aber wir sind mit ganz viel Hoffnung und Zuversicht rausgegangen. Denn alle Dinge, die wir benötigen im Kampf gegen den Klimawandel, den Artenschutz und für alle planetaren Grenzen, die im gelben oder roten Bereich sind, sind bereits erfunden. Wir müssen sie nur umsetzen. Und deswegen mach auch du deinen Beitrag gegen den Klimawandel. Denn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.